Ja, das Thema haben wir eben gehört, die 174.000 und die Gerichtsernte an Israel. Kannst du schon mal fragen, was hat das mit mir zu tun? Das eine oder andere werden wir hier sicher kennenlernen heute Morgen. Die heilsgeschichtliche Ordnung, die wir ja mehrheitlich wohl kennen, zeigt, dass nach der Vollendung des Lämmlein sind Christus in Haupt und Gliedern, und das geschieht zur siebenten Posaune letztendlich komplett, dass es danach noch eine Gruppe gibt, die dem Lämmlein folgen und von denen gesagt wird, dass sie sich nicht mit Feminismus oder geistlicher Hurerei besudelt hätten. Lassen wir uns überraschen, was das Wort uns dazu noch zu sagen hat. Es geht um Enthüllung Kapitel 14. Eigentlich das ganze Kapitel, wobei ich den Mittelteil, wo es um die Vorankündigung der Gerichte an Babylon geht, weglasse, weil das ist dann Thema im Kapitel 17 und 18, wenn es um dieses Weltreligionssystem oder Weltwirtschaftssystem geht. Und von daher spare ich mir das hier, weil die anderen beiden Punkte sind von größerem Interesse jetzt, was diese Thematik betrifft. Ich lese Vers 1, Enthüllung 14, Vers 1, und wir tasten uns so in gewohnter Weise durch den Text hindurch. Und ja, lasst euch überraschen, ich auch. Es heißt hier in Vers 1, und ich nahm wahr, sagt Johannes, und jetzt nimm du wahr, also auch der Leser der Prophetie ist angesprochen, jetzt nimm du wahr, das Lämmlein stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben haben. Über den Berg Zion haben wir gestern schon gehört von Ulrich und ich spare mir heute da weitere Ausführungen zu. Eines ist mir aber wichtig. Hier geht es nicht um den irdischen Berg Zion in Jerusalem. Übrigens, Nebenbemerkung, das, was man heute als Zion bezeichnet in Jerusalem, ist nicht das biblische Zion. Das armenische Viertel mit dem armenischen Stadttor und dahinter dann die armenische Kirche mit dem armenischen Friedhof. Dieser Südwestteil Jerusalems hat mit Zion nichts zu tun, aber auch gar nichts. Dort ist nach der evangelistischen Überlieferung oder wie auch immer, nach der Kirchentradition diese Wahrnehmung entstanden, dass weil die Jünger dort angeblich in diesem Obersaal, so genau weiß das ja auch niemand, sich versammeln hatten mit Christus zum Abendmahl, dass man sagt, jetzt ist die Gemeinde neu entstanden, das ist jetzt das Zion der Gemeinde und verlegt dann das vom Tempelberg in den Südwesten ins armenische Viertel, heutige armenische Viertel. Also die Geschichte ist auch in Israel verfälscht, das muss uns klar sein. Also dieses Zion spielt hier eh keine Rolle, sondern hier geht es um das himmlische Zion. Das aufhimmlische Zion, das, was nicht auf dieser Erde ist. Hier geht es um die geistliche Machtzentrale Gottes, von wo aus die gesamte geistliche Führung und Leitung auch der Ekklesia herkommt. Wir müssen aufpassen, dass wir die Ekklesia nicht von diesen heilsgeschichtlich wichtigen Orten, die ja in der Unsichtbarkeit ihre Wirklichkeit haben, trennen. Das gehört zusammen, auch wenn es dem einen oder anderen vielleicht hier und da Bauchschmerzen mag geben. Es ist gut so, wenn ab und zu der Bauch weh tut, weil dann kannst du neu nachdenken. Wichtig ist, dass wir im Hebräer 12, Vers 22 zum Beispiel lesen, das ist sehr gut, war das ein Hinweis? Gut. Dass wir in Hebräer 12, 22 lesen, zu der Ekklesia, der herausgerufenen Leibesgemeinde des Christus, sagend, ihr, du und ich, wenn du dazugehörst, ihr seid herzugekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebenden Gottes, dem aufhimmlischen Jerusalem. Wie geht das, gell? Oder Paulus spricht Galater 4, 26 davon, dieses Jerusalem droben, das obere Jerusalem ist unsere Mutter. Und wenn ich heilsgeschichtlich ein wenig Durchblick habe, weiß ich, dass der Christus in Haupt und Gliedern in seiner Präexistenz sowohl Vater als auch Mutter verlassen hat. Sowohl Vater als auch Mutter. Und wenn ich das zusammenrechne, weiß ich also, der präexistente Christus in Haupt und Gliedern hat er ja schon existiert und ist, wie wir noch nachher sehen werden, ja sogar mit dem Schöpfertitel versehen worden von seinem Vater. Und damit ist die Ekklesia sogar auch noch Teil der schöpferischen Handlung. Und das wird immer größer, gell, und immer schöner, je länger man sich damit beschäftigt und stellt fest, ja, wenn wir Teil davon sind, das glauben können, dann haben wir eine ungeheure, präexistente Geschichte hinter uns, an die wir uns selber wahrscheinlich überhaupt nicht erinnern können, das auch gut so ist. Wir haben gestern hier im Gespräch schon festgestellt, wenn ich genau wüsste, wie das da gewesen ist in meiner Präexistenz, dann würde es mir hier überhaupt nicht mehr gefallen. Wäre es so schon schlimm genug. Und deswegen ist es gut, dass wir uns daran nicht erinnern, gell, wie das gewesen ist. Es ist eine Glaubensfrage. Und jetzt müssen wir aufpassen, jetzt wird dieses irdische und dieses aufhimmlische Jerusalem, diese irdischen Städten, diese himmlischen Städten sauber getrennt, auch im Hebräerbrief. Der Hebräerbriefschreiber geht ja mehrfach darauf ein. Er spricht auch von dem kosmischen Heiligtum. Er meint damit das Heiligtum auf der Erde. Das erste war das Zelt bei Mose, die Stiftshütte und später dann die beiden Tempel, die man dazu rechnen könnte. Und er sagt dann ab Kapitel 9, Kapitel 10 besonders diesen Unterschied und sagt, wir haben jetzt als Ekklesia, als Leibesglieder des Christus, Hineinweg, Zugang in die heiligen Stätten. Und da musst du mal überlegen, wenn dieses himmlische Zion, diese heiligen Stätten, dieses Original im Himmel, ich komme noch mal drauf nachher, dieses Original im Himmel, unser Zutrittsort ist, dann dürfst du mal fragen, wer durfte denn im alten Bund in das Allerheiligste gehen? Und womit musste der da hinkommen, damit er lebend wieder rauskam? Und wenn wir das zusammenrechnen, heißt das doch, es dürfen nur Priester, die Teil des hohen Priesters sind, überhaupt in dieses Heiligtum im Himmel. Wenn du also kein Teil des Christusleibes bist, der hohe Priester ist, und damit bist auch du mit priesterlichen Aufgaben versehen, wenn du Teil dieses Priesters bist, nur dann dürfst du da rein. Sonst hast du keinen Zutritt. Und wenn ich dann höre, ja, Leibesglieder sind keine Priester, da kriege ich Schüttelfrost, versteht ihr? Weil man sieht ja, dass ein weißer Fleck in demjenigen wohl ist an dieser Stelle, wenn man das Priestertum von der Ekklesia trennen will. Unser Haupt ist beides, er ist Priester und König. Und was sind wir? Keine Priester, nur Könige. Was ein Unsinn. Also das Irdische und das Himmlische ist erstens nicht zu trennen, zweitens gehört es zusammen, ist dasselbe, aber das Original ist im Himmel und die Projektion, die Kopie, das Sichtbare, das haben wir hier. Und ich bin ja froh und ich möchte es auch nebenbei erwähnen, Bernhard ist heute nicht hier. Er hat mir mal von dem Professor Leisenberg eine CD gegeben, ist inzwischen durch unsere Hauskreise gewandert und was weiß ich, wo überall schon, wo durch die Quantenphysik, ja, auf eine ganz besondere Art und Weise, die Leisenberg halt hat, er uns deutlich macht, dass das Katabolä im Grunde nicht nur ein Herabwurf ist, sondern auch eine Projektion. Also es wird aus der unsichtbaren Welt in das Sichtbare projiziert. Was wir hier sehen, ist ein Abbild des Originals. Und alles, was wir im Sichtbaren haben, ist eine Projektion aus dem Jenseitigen heraus. Und so muss ich auch hier diese Unterschiede zwischen dem himmlischen und dem irdischen Zion sehen. Ja, es sind hier, jetzt heißt es hier 144.000. Das Lämmlein stand auf dem Berg Zion, mit ihm 144.000. Ich bin ja froh, dass hier an der Stelle im Vers 1 kein Artikel dabei steht bei den 144.000. Da steht nicht und die 144.000, die wir schon im Kapitel 7 kennengelernt haben. Im Kapitel 7 geht es um 144.000, die aus Israel auserwählt worden sind, aus den 12 Stämmen. Das sind ganz andere als die 144.000, um die es hier geht. Ich will heute Nachmittag nochmal in der Einleitung zum zweiten Teil euch das auch hier nochmal PowerPoint-mäßig vorführen, damit man das nochmal deutlich sieht, warum es diesen Unterschied gibt. Aber das spare ich mir heute Morgen, weil hier haben wir genug Stoff für diese Stunde, nehme ich an. Und diese 144.000 sind also andere, eine zweite Gruppe, die haben eine ganz andere Herkunft, eine ganz andere Bestimmung, eine ganz andere Versiegelung. Das hat miteinander nichts zu tun. Und wenn der August Fuhr in seiner Enthüllungsabhandlung sagt, er erwähnt die nur mit einem Satz, er sagt, die 144.000 aus Kapitel 7 treffen wir hier im Kapitel 14 wieder. Das ist alles, was er dazu sagt. Da habe ich mich etwas gewundert. Und ich bin da ganz anderer Meinung. Und jetzt ist die Frage hier, diese 144.000, was haben die denn? Da steht, sie haben den Namen Gottes, des Vaters und seinen Namen auf ihren Stimmen geschrieben. Der Sohn und der Vater sind hier mit Namen auf den Stirnen der 144.000 gekennzeichnet. Wir haben einen ähnlichen Hinweis schon mal bei den Siegern im Kapitel 3 gehabt. Sie hatten den Namen Gottes, den Namen der Stadt und den neuen Namen des Herrn auf sich geschrieben. Und jetzt ist die Frage an dieser heilsgeschichtlich wichtigen Stelle, an der wir uns hier befinden, kurz nach den Blasen der siebenden Posaune, was für ein Name gilt denn jetzt heilsgeschichtlich für diese Zeit? Ich will mal ins Alte Testament zurückgreifen, Jeremia 23 und Jeremia 33. Ich muss jetzt nicht mitblättern, das soll man sich aufschreiben. Da heißt es in der Prophetie Israel betreffend, in seinen Tagen, das müssen wir jetzt aufschlüsseln, welche Tage das sind. Ich sage in seinen Tagen, das ist genau die Zeit nach Vollendung des Lämmleins, in Haupt und Gliedern, nämlich da, wo der nächste Schritt der Heilsgeschichte gemacht wird. Vorher passiert nichts, zwischen Golgatha und der sieben Posaune passiert heilsgeschichtlich gar nichts. Es kommen einzelne Glieder dazu, aber die wesentlichen heilsgeschichtlichen Momente, die Entmachtung der Finsternis, findet erst nach der siebenten Posaune statt. Und deswegen in seinen Tagen wird Juda gerettet und Israel wohnt als gesichertes, heißt es hier. Und dies ist sein Name, der Name Judas und Israels, nämlich man ruft sie, Yahweh, unsere Gerechtigkeit. Und in Jeremia im 33. Kapitel, im Vers 16, fügt er noch was hinzu. Und in jenen Tagen wird Juda gerettet und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Und das wird sein Name sein, auch der Stadt Jerusalem, Yahweh, unsere Gerechtigkeit. Yahweh Tzidkenu, Hebräisch. Das heißt, in diesen Tagen nach der siebenten Posaune, hier sind wir eigentlich schon im Millennium, erfüllt sich das. Das heißt, die Namen, die hier geschrieben werden, der Name des Vaters und des Sohnes und der Stadt Jerusalem, sind alle drei gleich. Wenn also Namen an Stirnen geschrieben werden, ab diesem Zeitpunkt, nämlich nach der siebenten Posaune, heißen die alle gleich. Sie heißen Yahweh, unsere Gerechtigkeit. Und wenn wir jetzt noch gucken, was die da singen und wie die Gestaltung abläuft in dieser Zeit, macht das auch Sinn. Denn es heißt ja weiter im Vers 2, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie eine Stimme vieler Wasser und wie eine Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Hafensängern, die auf ihren Harfen spielen. Man hätte ich auch gerne mal gehört, gell? Und was singen sie? Sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und den Ältesten. Und niemand vermochte das Lied zu lernen, als nur die 144.000, die weg von der Erde erkauft worden sind. Gut, der Reihe nach. Punkt 1, was mir hier auffällt, das ist jetzt eine Randbemerkung, der Sinaiticus, also eine der Grundtexthandschriften, sagt hier im Vers 3 oder spricht hier im Vers 3 von 141.000. Der lässt 3.000 weg. Seltsamerweise im Vers 1 schreibt er auch, mit dem Lämmlein stehen 144.000 auf dem Berg Zion. Und die 141.000 singen das neue Lied. Da habe ich mich gefragt, kann der nicht rechnen? Oder was macht er mit den 3.000? Wo hat er die hingepackt? Und diejenigen, die dem Sinaiticus die absolute Vorrangherrschaft einräumen in ihrer Theologie, machen jetzt sehr große Klimmzüge, um zu erklären, wo diese 3.000 hingekommen sind. Davon halte ich nicht viel, weil seit ich die Enthüllung Wort für Wort studiert und ausgelegt habe, ist mir klar geworden, dass der Sinaiticus, ich war früher auch so ein Sinaiticus-Verfechter, nicht die absolute Priorität hat, weil auch der Sinaiticus ist nur eine fehlerhafte Abschrift. Und in der Enthüllung hat er die meisten Fehler. Ich arbeite gerade nebenbei an der Apostelgeschichte und das ist das Buch, wo am wenigsten Fehler auftauchen, interessanterweise. Ganz wenige. Macht mir Freude, habe ich weniger Arbeit. Ja. Aber hier, wir haben in der Enthüllung viele solche Stellen, auch die Aufzählung der Stämme. Da heißt es 12 mal 12.000 und dann führt er 120.000 auf und da ist schon wieder ein Rechenfehler drin. Also ich habe das Gefühl, der Abschreiber, der den Sinaiticus abgeschrieben hat, zumindest diese Version hier, der hat nicht so ganz konzentriert gearbeitet. Also ist das so mein Eindruck, es tut mir leid. Gell? Deswegen brauche ich alle Handschriften. Ich kann mich nicht auf eine konzentrieren. Ich kann nicht nur eine herausgreifen, nur weil die vollständigste ist und die älteste. Das ist kein Argument. Der Sinaiticus ist nur eine von vielen Handschriften, die auch Fehler beinhaltet. Und da kann ich leider nicht mit handeln, mit anderen Ansichten. So, das nur nebenbei. Hier heißt es ja, sie sind von der Erde erkauft worden. Diese 144.000, die aus den Menschen nach der Vervollständigung des Leibes vielleicht herausgekauft worden sind, der Zeitpunkt steht nicht fest, weil er nicht genannt wird, sind keine Leibesglieder des Christus, aber sie haben nicht minder große Aufgaben, wenn wir das in die Heilsgeschichte projizieren. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so ein Elite-Denken entwickeln und meinen, die Leibesgemeinde ist nur das Absolute. Am Ende sind wir noch Hauptglieder oder sowas, das habe ich auch schon gehört. Und dann gibt es noch Fußglieder oder wie auch immer. Der Christus in seiner Gänze, in Haupt und Gliedern, ist eine Einheit, eine wesenhafte Einheit mit unterschiedlichen Aufgabensetzungen, aber unter dem gleichen Haupt. Die 144.000, sowohl die aus Israel im Kapitel 7 als auch die hier im Kapitel 14, haben andere Aufgaben. Aber sie haben das gleiche Glaubensleben hinter sich, die gleichen Drängnisse hinter sich. Sie haben die gleiche Freilösung aus ihrem Leib erfahren, Römer 8, 23. Wir warten auf die Freilösung aus unserem Leib. Philosophen würde sagen, ja, ich bin in einem Gefängnis, gell, mein Geist ist frei, ich bin in meinem Körper, in meinem Gefängnis, ich will heraus aus diesem Gefängnis. Und wir haben ja auch Brüder, die sich selbstständig daraus befreit haben, warum auch immer. Und das muss man einfach respektieren. Und Paulus schreibt in Epheser 1, 14, wir warten darauf, dass wir befreit werden aus all dem, was uns umgibt. Diese Peripoesis, das heißt dieses um uns herum Getane. Was ist denn um mich herum getan? Am allerengsten natürlich mein irdischer Leib, der mir gelegentlich Schwierigkeiten macht, wenn man im knackigen Alter ist. Gell? Und das nächste wäre die Familie, kann auch lästig sein. Und danach kommen meine Nachbarn und meine Gemeinde und mein Ort, an dem ich wohne, und dann der ganze Kosmos. Also fang mal an, gell, bei dir persönlich, und guck, was ist denn als nächstes an mir dran, was mir gelegentlich lästig ist. Und dann wirst du sagen, ja, wird Zeit, dass ich daraus befreit werde. Das haben wir hier erlebt. Genauso, ganz genauso wie die Leibesgemeinde. Also machen wir hier keine so großen Unterschiede, wenn es um das Erleben der Befreiung aus dem Irdischen hinein in das Himmlische oder auf Himmlische geht. Und wenn wir da oben alle zusammen sind oder wo auch immer da, wie das, dir das vorstellst, wirst du merken, es ist auch dort ein harmonisches Ganzes, was letztlich dazu dient, die gesamte Engelwelt in die Herrlichkeit Gottes zurückzuführen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir hier eben, wie gesagt, kein Elitedenken entwickeln. Interessant ist hier, was von denen nun gesagt wird, von welcher Art sie sind. Verse 4 und 5. Hier muss man mal ganz langsam durchgehen und sich viel Gedanken machen und überlegen, betrifft das nicht vielleicht auch uns, wenn das schon für die 144.000 gilt, die keine Leibesglieder sind, wo ist dann mein Anspruch hier als Leibesglied? Bin ich weniger davon betroffen? Das heißt, diese sind es, die mit Frauen nicht besudelt wurden, denn sie sind Jungfrauen. Diese sind es, die dem Lämmlein folgen, wohin es auch weggeht. Diese wurden aus den Menschen als Anfangsgabe, als Erstling für Gott und das Lämmlein erkauft. Und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden, denn sie sind Makellose. Sind wir auch Makellose in Christus? Gell? Aber nur in Christus, weil sonst wäre das unerträglich. Ja, die sind auch Makellose und es wurde keine Lüge in ihrem Mund gefunden. Hast du noch nie gelogen? Ne? Das erzähle ich euch nachher, okay, beim Kaffee trinken, das muss man nicht aufnehmen. Manchmal hast du so spontane Ideen, gell? Und dann denkst du, mach ich das jetzt oder mach ich es nicht? Ich mach's nicht. So. Gut, also, was kannst du dir vorstellen, woraus diese 144.000 bestehen? Sind das nur Frauen? Oder sind das nur Männer? Also mein heilsgeschichtliches Empfinden und Gesamtkenntnis der Schrift sagt mir, das muss eine Mischung sein aus Frauen und Männern. Wenn die sich nicht mit Frauen besudelt haben, dann können die denken eher an Männer, gell? Oder ich denke an Lesben, okay, dann könnten das auch Frauen sein. Wenn das alles Jungfrauen sind, dann müssten das alles Frauen sein. Dann wären keine Männer dabei, da passt doch was nicht. Also warum haben die sich mit Frauen nicht besudelt? Warum sind die Jungfrauen, wenn das Männer und Frauen sind? Ich habe euch zwei Angebote zu machen, die meiner Meinung nach beide zutreffen. Das erste Angebot ist ganz praktisch, buchstäblich. Schau dich um in den christlichen Gemeinden der Endzeit, in der wir uns ja befinden. Hat nicht hier der Feminismus Einzug gehalten? Gibt es nicht Pfarrerinnen und sowas Ähnliches? Gibt es nicht Frauen, die vorne stehen und Hunderte oder Tausende von Leuten beeinflussen? In Amerika gibt es eine Frau, die kann 10.000 auf einmal begeistern. Gell? Ich habe mir das die Woche extra nochmal angeguckt, mit Schüttelfrost. Gell? Die macht mehr Witze, als dass sie predigt. Gell? Aber es ist beeindruckend, rein schauspielerisch. Gell? Okay. Was hat das mit der Bibel zu tun? Also Feminismus, Frauenämter. Es gibt sogar eine feministische Bibelübersetzung, die Bibel in gerechter Sprache. Weißt du, was die schreiben bei Matthäus 6, Vers 9, dem Vater unser? Du Gott bist uns Vater und Mutter im Himmel. Nur um dem Gender Mainstream, wie es heißt, gerecht zu werden, um diesen Geschlechtergleichheitskampf, der das oberste Denken der Menschheit einnimmt inzwischen. Ich brauche nur in unser Land gucken, da wird es mir schlecht, Entschuldigung. Hier gibt es Frauenquote und andere schreckliche Dinge. Wo sind wir denn heute? Zählt keine Leistung mehr oder was? müssen sie alle in Berlin und ich glaube auch in Hamburg war noch eine deutsche Stadt, hat man jetzt öffentliche Toiletten umgebaut, weil man so viel Geld hat, damit die Gleichgeschlechtlichen nicht diskriminiert werden, weil die können weder auf die Männer- noch auf die Frauentoilette gehen. Da braucht man eine dritte Toilette für Gleichgeschlechtliche. Da kannst du lange den Mund aufmachen, das ist so, gell? Und da kann man sich doch nur geistig an den Kopf fassen, gell, wo wir hingeraten sind. Und ich erinnere auch noch an die katholische Marienverehrung. Also, sie haben sich mit Frauen nicht besudelt, ist für mich zum Beispiel ein Punkt der Feminismus in seiner Ausprägung, wie wir ihn heute erleben. Machst du da nicht mit? Bist du einer der Minderheiten diskriminiert? Da wirst du noch angeklagt am Ende, wenn die europäische Gesetzgebung, wie sie in der Schublade liegt, mal Wirklichkeit wird. Da dürfen wir hier sowas nicht mehr predigen, weil da gehst du anschließend in den Knast. Mich würde das weniger jucken, ich war schon dort. Ich weiß, das kann auch entspannend sein, da hast du Bildungsurlaub. Ne? Also müsst ihr euch nichts draus machen, das ist eine reine Übungssache. Zurück zum Thema, zweiter Punkt. Was könnte das noch sein, dass sie sich nicht mit Jungfrauen besudelt haben, mit Frauen besudelt haben, dass sie Jungfrauen sind? Wir können sich auch mit Blick auf Kapitel 17 und 18 in der Enthüllung sagen, in der Bibel werden politische, religiöse und auch wirtschaftliche Organisationen mit Frauennamen belegt. Wir haben Babylon die Große. Sie ist sowohl ein Weltwirtschaftssystem und auch ein Weltreligionssystem. Im Kapitel 17, wo wir ja demnächst hinkommen, wenn ihr das wollt und der Herr auch, dann werden wir sehen, dass dieses Weltreligionssystem als erstes kaputt geht und anschließend das Weltwirtschaftssystem. Das sind Frauennamen. Könnte es nicht sein, dass man hier unter diesem Gesichtspunkt das auch so sehen kann, dass christliche Vereinigungen sich durch Organisationen politischer oder religiöser Art binden lassen und hier in ein Bündnis geraten, das ganz ungesund für die christliche Lehre ist, weil ich hier unter dem Fraktionszwang stehe in diesem Sinne. Zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel, ich war ja viele Jahre Zeuge Jehovas, wir hatten einen Verein, gell, und ich war der Sekretär und der Vorsitzende und noch so ein bisschen was, alles uninteressant, was von gestern ist. Und ich musste jedes Jahr Amtsgericht, Rechenschaftsbericht schreiben, ich musste jedes Jahr Finanzamtsberichte machen, wir mussten unsere Gemeinnützigkeit verteidigen und so weiter. Ich hatte ständig mit den Behörden zu tun. Und wenn sich was ändert, musst du das melden und so weiter, gell? Jetzt seit 20 Jahren haben wir eine eigene Versammlung. Ich bin ja lange kein Zeuge Jehovas mehr, gell, schon 30 Jahre oder wie lang. Und das ist eine reine Privatveranstaltung. Habt ihr Hauskreise irgendwo, gell? Hausversammlungen? Musst du da einen Verein gründen für? Musst du dich da an irgendwelche Bündnisse binden? Mitnichten, sondern wir haben eine Versammlung, das ist eine Privatinitiative. Ich miete den Raum, ich bezahle den Raum, ich lade die Brüder ein und die kommen, die kommen. Und die anderen wissen auch, was sie machen. Und dann sind wir zusammen. Und wer was dazugeben will, kann das machen. Aber ich muss keinen Bericht schreiben, keinen Rechnungsbericht machen. Wenn jemand in der Gemeinde meint, dass ich mit dem Geld nicht recht umgehe, dann soll er nichts geben. Ganz einfach. Ich darf keine Spenden sammeln, weil ich kein Verein bin. Wenn also hier oder wo auch immer die Geschwister Unkosten haben, oder Kosten, das ist das falsche Wort, Kosten haben, dann geben wir alle was dazu. Aber da verlange ich doch keinen Rechenschaftsbericht, was du mit dem Geld machst. Wenn du das Geld, das du hier Verantwortung hast, veruntreust, musst du das da oben rechtfertigen, nicht von mir. Und das ist mir wichtig. Ich will keinen Anschein erwecken, dass ich mich irgendwie irgendeiner menschlichen Organisation unterwerfe, wenn es um geistliche Dinge geht. Die haben damit nichts zu tun. Und das bleibt so. Und von daher könnte ich mir vorstellen, vielleicht bin ich auch so eine Jungfrau, gell? Aber wir gehören ja zum Leib des Christus. Und jetzt musst du überlegen, wird vom Leib des Christus weniger erwartet als von den Jungfrauen, die ihm folgen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und deswegen betrifft das auch uns in dieser Ausprägung. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht durch irgendwelche, ich muss aufpassen, geistlich blinde Reaktionen uns unter Bündnisse pressen lassen, die uns wieder unsere geistliche Freiheit nehmen. Lasst die euch nicht nehmen. Ich bin froh, dass ich kein bezahlter Prediger bin. Ich kriege hier und da was, keine Frage. Aber ich muss nicht hier euch nach dem Maul reden, Entschuldigung, gell, weil ich Angst haben müsste, dass ich morgen kein Brötchen kaufen kann. Mein Geld kommt woanders her. Ich bin Rentner, gell? Und das reicht. So. Und das ist mir wichtig, dass wir lernen, unabhängig zu denken. Und wenn es hier unterschiedliche Meinungen gibt, Ralf hat ja in der Einleitung schon darauf hingewiesen, dann ist das doch gut, weil das neu anregt, gell, Hermann? Wir sind auch nicht immer einer Meinung. Das ist doch prima, weil dann kannst du neu nachdenken. Und von daher ist mir das wichtig, diese Unabhängigkeit zu behalten, damit wir nicht weniger sind als diese Jungfrauen, von denen hier die Rede ist. Das genügt. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung zum nächsten Thema. Fängt bei Vers 6 an und 7. Es geht um etwas ganz Besonderes, nämlich ein neues Evangelium, was so neu aber gar nicht ist. Das heißt hier, und ich nahm einen anderen Engel wahr, Vers 6, der in der Mitte des Himmels fliegt, der ein äonisches Evangelium hat, um es denen zu evangelisieren, die auf der Erde sitzen, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Zunge und jedem Volk, indem er mit großer Stimme sagt, fürchtet Gott und gebt ihm Herrlichkeit, da die Stunde seines Gerichts gekommen ist, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Quellen der Wasser machte. Hier fallen mehrere Dinge auf. Ich nahm einen anderen Engel wahr. Dieser andere Engel, den gibt es hier sechsmal im Kapitel 14. Es gibt sechsmal einen anderen Engel. Und diese anderen Engel haben nichts mit den sieben Engeln zu tun, über die wir heute Nachmittag noch reden. Es sind andere Engel. Jetzt müssen wir noch wissen, dass das Wort Engel angelos im Neuen Testament heißt ja Bote oder Künder. Als Jesus seine 70 Lernenden aussandte, da steht im Neuen Testament, er sandte seine 70 Engel aus. Kein Übersetzer schreibt das hin. Könnte ja falsch verstanden werden. Ja, warum? Weil das Wort Engel eben Bote heißt. Jesus sandte seine 70 Boten aus. Wenn hier ein anderer Engel kommt, bin ich versucht, warum wirst du gleich merken, dran zu denken, dass das vielleicht ein anderer Bote ist. Im Himmel gibt es auch Boten. Und nachdem die Ekklesia vollendet ist, nach der siebenten Posaune, zusammen mit ihrem Haupt eine Einheit bildet und verschiedene Aufgaben hat, kommt hier ein anderer Bote und verkündet ein äonisches Evangelium. In der Bibel steht wahrscheinlich ewig, das ist Unsinn, weil dieses Evangelium nicht für ewig gilt. Übrigens, habt ihr es auch gestern wieder gehört, versucht mal, eine höfliche Bitte, versucht mal, das Wort ewig aus euren Bibelgesprächen herauszuhalten. Das steht nicht im Neuen Testament und auch nicht im Alten. Die Ewigkeit, die Endlosigkeit wird anders ausgedrückt. Ein kleiner Nebengedanke für den, der es noch nie gehört hat. Äon oder äonisch ist immer ein Zeitraum mit Anfang und Ende. Oder eine Qualität. Auch wenn Hermann jetzt wieder zuckt, gell? Wir denken hier auch an die Qualität. Dieses äonische Evangelium ist ein zeitbegrenztes Evangelium. Es hat einen ganz anderen Inhalt. Und wenn ich euch vorlese, was Paulus in Galater 6, Vers 1, Vers 8 geschrieben hat, da sagt er jedoch, wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas neben dem evangelisiert, was wir euch evangelisierten, er sei ein Bandfluch. Wenn hier dieses Evangelium ein anderes ist vom Inhalt her, gilt aber dieses Pauluswort an dieser Stelle nicht mehr, weil doch der Leib des Christus im Haupt im Gliedern bei der siebenten Posaune vollendet ist und dieses Evangelium, Glaube an Jesus und du wirst gerettet, ist erledigt. Das gibt's nicht mehr. Was heißt es hier? Fürcht den Gott und gebt dem Ehre, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der Inhalt von diesem Evangelium. Es hat eine ganz andere Grundlage. Zu dieser Zeit kannst du nicht mehr zum Leib des Christus hinzugefügt werden, weil der schon fertig ist. Deswegen geht es ja nur noch um die Tatsache, glaubst du, dass Gott der Größte ist oder glaubst du es nicht? Und das ist der Inhalt dieses äonischen, zeitbegrenzten Evangeliums, das maximal 3,5 Jahre lang gepredigt wird von dem Engel, dem Boden aus dem Himmel, in der Mitte des Himmels. Und man könnte diesen Vers hier natürlich auch anders lesen, denn die Attribute, um die es hier geht, wie schon erwähnt, sind nicht mehr der Rittergott, sondern hier ist es der allmächtige Gott, die Gottheit. Es ist der Schöpfer und es ist der Richter. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen, sagt er da auch. Und diese drei Attribute, und jetzt pass auf, die gelten auch dem Lämmlein. Jetzt müssen wir einen Sprung zurück machen in die Präexistenz. Wann ist denn die Schöpfung geschaffen worden? Ich habe es am Anfang schon mal erwähnt. Da war das Lämmlein noch ganz. Das heißt, der Christus in Haupt und Gliedern ist der Schöpfer gewesen und die Ekklesia mit ihm. Und deswegen trifft das Attribut hier auch auf das Lämmlein zu. Wir können sowieso Vater und Sohn oder Vater, Sohn und Söhne nicht so trennen. Das ist immer eine Wesenseinheit. Deswegen kannst du hier auch lesen im Vers 7, fürchtet den Gott Vater und gebt ihm Herrlichkeit und betet den Gott Sohn an, der Himmel und Erde gemacht hat. Lies mal Hebräer Kapitel 1, Vers 8 und Vers 10. Da sagt der Vater zum Sohn, du bist Schöpfer, du bist Gott. Und wer das nicht glaubt, macht das weg und versündigt sie an der Schrift. Also lassen wir das da stehen, wo es steht. Jetzt müssten wir über Babylon reden. Ich habe es schon erwähnt, dieses Stück lasse ich weg, weil das bei Kapitel 17 und 18 dann drankommt. Und da können wir darauf zurückgreifen. Es ist eine Vorschau quasi auf die Entmachtung und Beseitigung von Babylon. Ab Vers 14 geht es dann weiter und jetzt kommen wir zu dieser Gerichtsernte, dem zweiten Teil unseres Themas. Da heißt es ab Vers 14, ich lese bis 16. Und ich nahm wahr und jetzt nimm du wahr. Das ist übrigens eine interessante Formulierung, die kommt ja, ich glaube, 9-mal vor in der Enthüllung. Da steht ja meist, ich sah und siehe, gell? Die traditionelle Bibel, ich sah und siehe, ist ein bisschen schwach. Sondern hier steht ein Imperativ, zweite Person, das heißt ich, das Idi ein, das was da steht, das ist kein Sehen. Für Sehen gibt es noch zwei andere Worte. Das Idi ein kann Sehen sein. Das Idi ein ist eine Wahrnehmung. Was haben wir denn für Wahrnehmung? Ich kann fühlen, schmecken, riechen, sehen und was weiß ich noch, wie viele Sinne haben wir? Ich glaube 6 oder 5, 7, keine Ahnung. Also diese Sinnwahrnehmung, um die geht es hier. Und jetzt heißt es, ich nahm wahr und dann die Aufforderung an den Empfänger der Botschaft. Und jetzt nimm du wahr, Imperativ. Du, nimm du wahr, was jetzt passiert. Eine weiße Wolke und auf der Wolke einen Sitzenden gleich dem Sohn eines Menschen, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hat. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel heraus, wieder ein anderer Engel, mit großer Stimme zu dem schreiend, der auf der Wolke sitzt. Schicke deine Sichel und ernte, die Stunde zu ernten ist gekommen. Da die Ernte der Erde gedürrt wurde, Hinweis auf Getreide, und der da auf der Wolke sitzt, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Also, weiße Wolke. Sohn des Menschen sitzt da drauf, ein anderer Engel kommt aus dem Tempel, dazu gleich noch mehr, und sagte zu dem Sohn, ein Engel sagt zum Sohn, ich mache das extra, damit du gleich merkst, dass da vielleicht noch was anderes im Spiel ist, der Engel sagt zum Sohn, jetzt mach mal diese Ernte. So, zunächst an Wurzel der Wolke, über die haben wir gestern ja auch schon Verschiedenes gehört. Im alten Bund war die Wolke und die Wolkensäule ja auch eine Darstellung der Herrlichkeit Gottes und seiner Gerichtsautorität und seiner Regentschaftsmacht. Und ich will zwei Verse aus Daniel 7 mal lesen, ab Vers 13, weil da ist noch eine andere Ungereimtheit drin. Da heißt es von Daniel, schreibt hier, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Entrückten der Tage und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völkernationen sprachen, dienten ihm. Hier kommt einer mit den Wolken des Himmels, sieht aus wie der Sohn des Menschen. Und in deiner Bibel steht dann zu dem Alten an Tagen, ja, sitzt ein alter Mann in der Ecke mit einem weißen Bart und da kommt Jesus hin. Da steht hebräisch Atik, gell? Das kann man nicht verwechseln mit Antik, hat damit überhaupt nichts zu tun. Das Atik ist ein Wort, das beschreibt eine Trennung, ein Abrücken. Wir haben das nochmal bei Samuel, da wird ein Baby, ein Kleinkind zum Stillen entwöhnt. Und da schreibt er, es wird abgesetzt von der Mutterbrust. Wenn ich also hier in Daniel 7 dieses Wort wiederfinde, dann müsste ich schreiben, er ist ein Abgesetzter der Tage, ein Entrückter der Tage. Das moderne Hebräisch, das hat den Begriff Lehatik. Lehatik heißt im heutigen Hebräisch, im Ivrit, kopieren. Wenn ich eine Kopiermaschine habe und lege das Original da oben hin und unten kommt die Kopie raus, das heißt, die Kopie und das Original haben miteinander da nichts zu tun. Gell? Das Original ist abgesetzt von der Kopie. Deswegen, der hebräische Denken ist halt ein anderes als unseres. Und wenn Gott ein Abgesetzter oder Entrückter der Tage ist, dann hat er doch mit den Tagen nichts zu tun. Er steht über der Zeit. Ich muss also hier lesen an dieser Stelle, er kam zu dem, der über der Zeit steht. Das wäre die Erklärung dafür. Ein Entrückter der Tage, einer, der über der Zeit steht. Was hier auffällt ist, dass es also um Regierungsmacht geht, Regentschaftsbereich. Wir haben, was die Wolke angeht, noch einen Hinweis in Apostelgeschichte 1,9, wo der Lukas uns die Himmelfahrt beschreibt und davon spricht, dass eine Wolke ihn aufnahm. Oder wir haben die Entrückung, 1. Thessalonicher 4, da werden wir in Wolken dem Herrn entgegengerückt, die Lebenden dann und die Auferstandenen zusammen mit den dann Lebenden. Und in Enthüllung 11 haben wir gehört, als wir darüber hier gesprochen haben, dass die zwei Zeugen in einer Wolke in den Himmel stiegen. Und wenn Jesus in seiner Endzeitrede, Lukas 21, davon spricht, dass sein endzeitlicher Auftritt auch in einer Wolke kommend stattfindet, dann kann ich doch nicht von Wetterwolken reden. Das sind doch keine Wetterwolken, um die es hier geht, sondern wir haben hier nach dem Hebräerbrief eindeutig eine Zeugenwolke, das sind wesenhafte Personen, die Wolken, als Wolken dargestellt sind, so wie auch die Wolke im Alten Bund, wesenhafte Göttlichkeit in Herrschaft, Gerichtsautorität und Regentschaftsvollmacht dargestellt hat. Ja, Leute, da geht einem doch das Herz auf, wenn man sieht, dass Gott und diese Zeugen, muss man hinzufügen, wie auch die Jungfrauen und die Engel und die Boten, alles was da mitspielt, ist doch gleichwertig mit den Leibesgliedern. Jetzt können wir doch nicht sagen, die brauchen wir alle nicht, wir machen alles selbst. Gell? Also wenn ich daheim keine Köchin hätte und keine Krankenschwester und keine Putzfrau, dann könnte ich nicht am Wort arbeiten, weil ich das alles selber machen muss. Die ist genauso wertvoll, meine Gehilfin daheim, als die Gehilfin hier. Gell? Das gehört zusammen. Wo wäre der Leib in Haupt und Gliedern ohne seinen ganzen Dienstapparat, um das mal so auszudrücken. Und deswegen schaut nicht auf die herab, die andere Dienste haben. Die brauchen wir auch. So, und jetzt noch ein Hinweis, was den Sinaiticus anbelangt und der Theologie, die man daraus entwickeln könnte, wenn man der Meinung wäre, dass hier der Sinaiticus recht hätte mit diesem Vers, denn der schreibt nicht, der andere Engel kam aus dem Tempel heraus, sondern der Sinaiticus schreibt, der kam aus seinem Tempel heraus. Der Sinaitikus als einzige Anschrift führt das Wort sein hier ein. Und die Sinaitikus-Verfechter behaupten jetzt, weil da sein steht, ist dieser Engel hier Jesus selber. Weil ein normaler Engel keinen Tempel hat, sondern nur der Herr Jesus einen Tempel hat. Und wenn ich sowas höre, denke ich immer, ich lese Wachtum, weil die machen das genauso. Da wird was erklärt, nach meiner Theologie muss ich mir was einfallen lassen, damit das wieder passt. Wann war Jesus auf Engelstatus? Er ist Philipper 2 aus der Gottgleichheit herabgestiegen, über die Engelstufe auf Menschenniveau bis hinein in den Tod. Seit seiner Erhöhung und Auferstehung nach Golgatha ist er nie wieder als Engel aufgetreten. Es gibt keinen einzigen Hinweis in der Schrift, dass Jesus noch einmal Engelstatus gehabt hätte. Deswegen kann hier dieser Engel, der andere Engel, der aus dem Tempel kommt, nicht Jesus selber sein. Aber wenn ich das Wort Bode berücksichtige, und wenn ich daran denke, dass es Boden Gottes gibt, der unterschiedlichsten Art, und wenn ich noch glauben dürfe, auch wenn ich es vorwegnehme, weil wir kommen noch zum Weinstock, ich gebe mir Mühe, dann sagt mir der Hebräerbrief im Kapitel 2, Vers 16, dass Gott für heilsgeschichtliche Aufgaben keine Engel nimmt, sondern nur den Samen Abrahams. Und wenn hier heilsgeschichtliche Handlungen vollzogen werden, eindeutig, es geht um Gerichtsernte, um Ernte des Getreides und anschließend um die Ernte des Weinstocks, dazu komme ich gleich, dann sind das heilsgeschichtliche Aufgaben, die erfüllt werden. Und deswegen müsste eigentlich nach meinem heilsgeschichtlichen Verständnis diese anderen Engel Teile vom Leib des Christus sein, die diese Aufgabe erfüllen. Das heißt, es sind Gläubige gewesen, die mal über diese Erde gelaufen sind. Ob du das raffen kannst oder nicht, ist mir im Moment egal, gell? Denk einfach mal drüber nach. Wenn diese Logik stimmt, dass Hebräer 2,16 recht hat, und das glaube ich, dann werden Engel für heilsgeschichtliche Aufgaben nicht verwendet. Und was hat denn Jesus gesagt, was mit den Auferstandenen passiert? Er hat gesagt, sie werden sein wie die Engel im Himmel und werden auch nicht mehr heiraten. Ja. Ob dir das gefällt oder nicht, ist so, steht da. Würde also bedeuten für mich, wenn sowohl hier im Kapitel 14, gleich im nächsten Vers, da lesen wir ja davon, dass noch ein anderer Engel aus dem Tempel kommt. Da steht nicht seiner dabei. Dass also die sieben Engel, wenn wir dann Kapitel 15 und Nachmittag behandeln, die sieben Engel mit den sieben Schalen auch aus dem Tempel kommen. Ja, wo ist das Problem, dass der Engel hier nicht ein Engel ist, wegen mir ein normaler, einer der heiligen Engel, wenn du willst, auch recht. Wenn du sagst, dass der Leibesglied-Gedanke ist mir zu fern. Wir dürfen doch den Christus nicht so statisch fassen. Bist du jetzt in Christus oder nicht? Warum sitzt du dann noch hier? Entweder wir sind in Christus oder wir sitzen hier, gell? Das ist doch Unsinn, das kannst du nicht trennen. Wir haben Aufgaben trotz des Ineinanderseins. Ich habe schon manchmal scherzhaft gesagt, wenn du bei Christus bist und du kriegst die Aufgabe, den Mast grün zu streichen, nicht rot zu lassen, gell? Dann musst du halt dahin gehen, das machen. Deswegen bist du trotzdem ein Teil des Christus. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir meinen, wenn ich hier bin, dann kann ich nicht auch dort sein. Im Moment ist das wohl so, gell? Aber wenn wir Teil dieses universellen Christus sind, dieser Ganzheit, kannst du gleichzeitig überall sein. Ist Christus in den Gestorbenen? Oder ist er im Himmel, sitzt er auf dem Thron? Oder ist er in dir, gell? Das müssen wir einfach mal lernen. Diese wesenhafte Einheit ist nicht statisch gebunden. So einfach ist das. Und deswegen können auch hier diese Boten auch Leibesglieder des Christus sein, die diese bestimmte Aufgabe, weil es eine heilsgeschichtliche Aufgabe ist, erfüllen und nur Same Abrahams Heilsgeschichte machen darf, weil das ist das Heilswerkzeug Gottes. Letzter Gedanke, Ernte des Weinstocks. Und ein anderer Engel schon wieder kam aus dem Tempel heraus, der im Himmel ist und hatte eine scharfe Sichel. Und noch ein anderer Engel noch einen habe ich hinzugefügt, der Autorität über das Feuer hat, kam aus dem Altar heraus und rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit großer Stimme zu und sagte, sende deine scharfe Sichel, pflücke die Trauben des Weinstocks der Erde. Und das schließt sich nahtlos, dieser Engelgedanke an das an, was ich eben gesagt habe, das spare ich mir die Wiederholung. Diese anderen Engel, wie du sie auch einordnen willst, haben heilsgeschichtliche Aufgaben. Erst wurde die gedörrte Ernte der Erde geerntet, Getreide, denke ich hauptsächlich an Juda. Heilsgeschichtlich denken, wenn es um Wein geht, um Weinberg, Weinstock, ist es hauptsächlich auch nach Hosea, dem Propheten des Nordreiches, an das Haus Israel zu denken. Das heißt, erst wird in dieser Endzeit durch den Herrn selber Juda geerntet, der Rest, der noch da ist. Und anschließend das Haus Israel von diesem Engel, von dem es hier geht, im Vers 17, der in 18 hat ja nur Befehlsgewalt. Ob eine heilsgeschichtliche Befehlsgewalt, sprich, das muss einer sein, der zu denen gehört, die Heilsgeschichte machen dürfen. Und so haben wir hier das Pflücken der Trauben des Weinstockes. Und wenn wir das heilsgeschichtlich einordnen, sehen wir also hier nach Vollendung der Leibesgemeinde in Haupt und Gliedern nach der siebenten Posaune, gibt es nochmal eine Ernte an Israel. Von der übrigen Welt ist ja keine Rede. Das kommt im Kapitel 16, wenn die Zornschalen ausgegossen werden. Dann sind die dran. Hier, Kapitel 14 und Kapitel 15, geht es nicht um die ganze Welt, sondern um sein Volk. Und wir haben immer noch Reste von seinem Volk auf dieser Erde. Die können nicht mehr zum Leib kommen. Die können höchstens noch Märtyrer werden. Aber in dieser Gerichtsernte, die es hier geht, das ist auch kein Wiederherstellungsgericht, sondern ein Sortierungsgericht für mich. So ähnlich wie, da reden wir heute Mittag noch drüber, am Weißen Thron, dass dann entschieden wird, wer kommt wohin. Und die Kälte des Zornes Gottes, die hier getreten wird, außerhalb der Stadt, Vers 20. Welche Stadt? Ja, wenn es um Israel geht, ist das Jerusalem. Ich glaube nicht, dass jemand hier aus der anderen Meinung ist. Und da wird ein Maß angegeben, dass diese Kälte so viel Blut produziert, ich denke auch hier heilsgeschichtlich, dass 1600 Stadien weit reicht. Wer Israel kennt, weiß, vom Hermon im Norden bis in die Negev-Wüste, zum Beispiel mit Mizpe Ramon, da wo der große Krater ist, das sind 361 Kilometer. Und ein Stadion römisches Längenmaß ist 190 Meter. Also 1600 Stadien sind rund 300 Kilometer. Ganz Israel ist betroffen von diesem Erntegericht, wäre die Schlussfolgerung. Ja, was haben wir gelernt heute Morgen? Hoffentlich, dass es eine heilsgeschichtliche Ordnung gibt, was nicht heißt, dass die einen bevorrechtigt sind, die anderen benachteiligt. Dass es nach der Vollendung des Lämmleins in Haupt und Gliedern bei der siebenten Posaune noch andere gibt, die gleiche Attribute haben wie auch die Leibesglieder, aber nicht zum Leib gehören, die zum Beispiel sich nicht mit Feminismus besudelt haben, mit geistlicher Hurerei. Und dass es noch eine letzte Ernte gibt an Israel, sowohl Getreide, Juda als auch Wein, das Haus Israel. Ist Heilsgeschichte langweilig? Danke, Amen.